ein besinnlicher Jahresausklang und ich fühle mich schon, als ob ich raus bin und das Jahr schon zu Ende ist. Es war ein turbulentes, ein krasses, ein schräges Jahr und einer, der immer wieder Ruhe ausstrahlt und auch Ruhe reinbringt und versucht, seine Gedanken zu ordnen und es auch schafft, ist Sergei Lochthofen und den begrüße ich heute das letzte Mal in diesem Jahr. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Sie haben doch nicht etwa schon alle Weihnachtsgeschenke bereit?
Ja, doch, fast alles schon bereit. Ich will nicht in diesen komischen Stress verfallen, aber trotzdem bleibt ein Rest Aufregung und Anspannung.
Dabei hätte ich Ihnen nie und nimmer zugetraut, dass Sie so diszipliniert sind, denn wenn ich höre, wie wir die nächsten Tage und Wochen gestalten, ist da noch einiges offen. Also ich stehe bereit, aber ich höre gerade, der Sender macht bei Ihnen, weil niemand im Studio ist, bis 16. Januar Pause. Ist das richtig?
Nee, also das bin ich. Ich mache meinen Jahresurlaub Anfang des Jahres.
Und dann bricht alles zusammen bei Radio Frei.
Gar nicht, nee. Also die anderen sind alle bereit und die sind auch da. Also keine Sorge. Wir beide hören uns am 16. wieder, aber das Programm von Radio Frei läuft natürlich weiter.
Aha, gut. Dann wissen ja unsere Hörer zumindest Bescheid, dass sie eine längere, ist ja fast wie beim Fernsehen, wie bei Anne Will oder bei Heute Show oder so, dass man dann richtig Lücke lassen. Aber gut, ich beiße alle Zähne zusammen und merke mir die Themen, die da in der Zwischenzeit uns durch die Finger rennen.
Naja, aber wenn man mal zurückschaut, das war doch ein Jahr, wo uns jede Woche was eingefallen ist. Das ist uns ja nicht eingefallen, es war für mein Gefühl ein besonders turbulentes Jahr. Wie gehen es Ihnen?
Na, da kennen Sie, das kommen Sie noch nicht. Ich glaube, das ist für uns hier in Europa noch viel komplizierter. Also wir haben ja mal in Deutschland, da werden wir mal sehen, was uns das die Sache beschert, also der Rechtsruck anhält. Wir haben vorher in Frankreich, wenn Frankreich tatsächlich Le Pen wählen sollte, das wäre verheerend. Das heißt also, dann ist das Jahr 2016 dagegen ein ruhiges und besinnliches. Aber Sie haben vollkommen recht, natürlich. In letzter Zeit geht es rauf und runter durch diese schrecklichen Kriege allein. Wir natürlich viele, viele schlechte Nachrichten im Jahr gehabt. Aber gleichzeitig auch natürlich, wenn ich die Wirtschaftslage in Deutschland sehe, hat sich gut entwickelt. Also die Deutschen sind in einem Kaufrausch mit Blick auf Weihnachten wie noch nie. Und im Osten geben sie noch viel mehr Geld aus als im Westen statistisch. Das heißt, die meisten Bundesländer, auch die Thüringer, liegen über dem Durchschnitt Deutschlands. Das heißt, sonst jammert man immer, ja, uns geht schlechter, wir sind schlechter dran. Aber beim Ausgeben von Geld zu Weihnachten sind sie spitze hier.
Wenn man sich den Armutsbericht anschaut und die jeweiligen Interpretationen, dann könnte man sagen, es gibt auf die objektive Einkommen und Wohlstand und der ist ja diametral dem Gefühl, die der gegenüber, was die Menschen haben, sondern sie werden ärmer und ihnen geht es schlechter, sind gestresst und das Leben ist härter geworden. Aber rein vom materiellen Wohlstand ist es ja in Deutschland eher besser geworden. Kann man das so sagen?
Aber selbstverständlich. Also das Gezerre um den Armutsbericht ist ja wie immer so ein merkwürdiges. Das sind ja alles Entwürfe noch. Der Bericht kommt ja fast in allen Nachrichten untergegangen ist, ja aus dem Frühjahr raus. Und dass man untereinander streitet und dass die CDU natürlich gerne die etwas besser Verdienenden besser abschneiden lassen sehen würde und die SPD und versucht natürlich, sich da auch zu profilieren als Partei der sozialen Inhalte. Das ist verständlich. Frau Nahles wird da natürlich noch ein bisschen zähneknirschend dran arbeiten müssen. Trotzdem, sage ich mal, zeigt das einfach, wie erhitzt unsere Zeit ist. Alle diese Entwürfe, die früher kein Mensch zur Kenntnis genommen hat, die werden jetzt schon immer durchgekaut und man denkt schon, es ist schon alles verkündet. Also ich würde sagen, an der Stelle etwas ruhiger angehen, die Sache. Und anschauen, was dann wirklich in diesem Bericht steht und nicht vorher schon, sage ich mal, endlose Debatten dazu führen. Wir neigen ja insgesamt dazu. Schauen Sie das mit dieser türkischen Schule. Keiner weiß genau, was wirklich passiert ist. Die Lehrer sind aufgeregt. Man hat den höchstwahrscheinlich auf kurzem Wege versucht zu bedeuten, bitte keine Weihnachtsfeiern in einer Schule, die in der Türkei liegt, obwohl sie mit deutschem Geld mitfinanziert wird. Schriftlich liegt das aber nicht vor, offensichtlich, diese Anweisung. Und die Türken selbst sind erschrocken nach dem Echo, was sie in Deutschland gefunden hat. Bei Weihnachten verstehen die Deutschen keinen Spaß. Und schaukelt sich das hoch, trotzdem unterm Strich die orthodoxe Form der Durchsetzung des Islam in der Türkei nimmt Gestalt an. Und da ist es nur ein kleines Zeichen dafür, wie weit das gedient ist. Ich will nur sagen, die Aufgeregtheiten um einzelne kleine Sachen sind im Augenblick immer sehr groß. Wir sollten etwas gelassener auch mit Blick aufs Jahresende mal an die Dinge gehen.
Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Das Aufregungspotenzial ist immer relativ hoch. Es braucht einen Anlass. Manchmal ist er größer, manchmal kleiner. Und dann haben wir eine relativ schnelle Verbreitung. Und das sind so Spitzen, so Ausschläge, so Wellen, wo dann eine große mediale aufgeregte Debatte in den Mainstream-Medien, aber auch in den anderen sozialen Medien. Und dann ebbt es wieder ab.
Mit Mainstream-Medien meinen, übernehmen Sie nicht einfach unsinnige Begriffe von Menschen, die in der Regel selbst Zeitungen oder Zeitschriften nicht lesen. Das heißt also, Mainstream heißt in Deutschland natürlich die deutsche Presse. Mhm. In der Schweiz ist die Schweizer Presse und in Frankreich ist die französische Presse. Und die französische Presse schreibt in der Regel nicht aus der Sicht Deutschlands und nicht aus der Sicht Englands. Das ist ein Punkt, der, sage ich mal, immer missverstanden wird. Dabei gibt es dann natürlich auch immer Klischees, die man bedient. Also gerade, sagen wir mal, mit Blick auf Weihnachten geht das in Deutschland ganz anders zu als vielleicht in anderen Ländern, in Japan oder wo auch immer, wo natürlich dieses ursprünglich religiöse Fest nicht die Rolle spielt. Also dieser Begriff Mainstream-Medien, Altparteien, das sind alles Kampfbegriffe aus der rechten Ecke.
Dann müssen wir Sprache ist wichtig, da müssen wir mal konkretisieren, dann sage ich mal die klassischen Medien oder die Medien, wo ausgebildete Journalisten, die dafür Geld bekommen, Zeit haben zu recherchieren und die eine Ausbildung haben. Könnte man sagen, seriöse Medien oder wie würden Sie denn die klassischen Medien bezeichnen?
Ja, das sind die tatsächlich seriösen, nach wie vor an der Wahrheitsfindung im Wesentlichen interessierten Zeitungen, Zeitschriften und natürlich das Fernsehen nicht zu vergessen. Schauen Sie mal, welchen Dankbarkeit wir eigentlich hier im Osten haben müssten gegenüber ARD und ZDF, die uns über viele Jahrzehnte mit ordentlicher Information versorgten und die nun in der Kritik stehen, das nicht mehr zu tun. Das ist Unsinn. Dass es im Einzelfall Fehler gibt und falsche Entwicklungen gibt, darüber haben wir uns ja hier schon oft unterhalten, das sollte man auch anmerken, aber an der grundsätzlichen Konstellation, dass wir in der Lage sind in Deutschland, wie fast in keinem anderen Land der Welt, man muss es wirklich so sagen, sich sachlich, vernünftig und objektiv informieren zu lassen, aus sehr unterschiedlichen Quellen, zum Teil politisch gefärbten, also die Taz ist eben halt anders als die FAZ. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit und es ist unsinnig zu behaupten, dass das alles ein Brei sei und journalistisch nicht gut. Es ist etwas passiert, dass die Branche verunsichert ist und sich selbst auch schon inzwischen, sagen wir so, fühlt fast wie der Vorwurf aus von Pegida und den anderen kommt. Und das ist unsinnig. Ich mahne dann nur zur Gelassenheit.
Das heißt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein hohes Gut, ist eine wichtige Sache. Da gibt es ja auch immer wieder die Angriffe mit Zwangsgebühren und so weiter. Man darf natürlich nicht vergessen, dass die Alliierten nicht ohne Grund dieses System nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt haben. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk und auch die Presse ist zu verteidigen?
Gar keine Frage. Wir schauen doch uns doch mal an nach Polen, nach Ungarn, in Russland, in der Türkei. Der Angriff auf die Medien, dass sie nicht mehr so berichten, wie sie es aus der redaktionellen Sicht verantworten und machen wollen, ist überall im Gange, auch in Amerika. Trump, der versucht mit seiner Twitter-Offensive natürlich die sachliche Bewertung dessen, was er tut, der Lügen vor allem, die er verbreitet. Also es gibt ja inzwischen doch sehr sachliche Analysen seiner Wahlkampfreden, dass 70% der Dinge, die er da hat und fest behauptet hat, Unwahrheiten einfach sind. Wir sind in einer wirklich sehr schweren Situation an dieser Stelle und ich kann nur mahnen dazu, auch in Deutschland, sage ich mal, dieses Gezerre und Geziehe, um das Thema nicht zu übertreiben, weil das Nichtvorhandensein von objektiver, klassischer Medien wird uns erst hinterher auffallen. Also wir sollten uns nicht anstecken lassen von dieser ganzen Entwicklung. Und in Amerika sehen wir, wozu das führt. Ich meine, der Trump ist angetreten mit der These, er will die Korruption in Washington, sag ich mal, mit dem eisernen Besen rauskehren. Nach der Benennung der ersten Minister in seinem Kabinett habe ich das Gefühl, es gab noch nie so ein korruptes Kabinett in Amerika wie jetzt. Das heißt, es sind Millionäre, Milliardäre, alle Leute haben gespendet. Das heißt, wenn du nur gut genug Geld und Millionen dem Trump für den Wahlkampf gegeben hast, kriegst du auch einen Ministerposten. Also bei uns hier wäre das ein Fall für einen Staatsanwalt, was da in Amerika passiert.
Das heißt, wir können nach Amerika schauen und um nochmal diese Pressenummer abzuschließen, der Pressekodex ist eine wichtige Sache und journalistische Grundlagen darf man nicht vergessen, dass es die gibt.
Der bleibt bestehen, er heißt sogar in seiner Bekanntheit, sagen wir plötzlich aus einem sehr, sag ich mal, schattigen Dasein in der Ecke plötzlich ins Öffentlichkeit gedrückt. Das heißt, fast alle Politiker, Polizei, alle beziehen sich auf diesen Kodex. Das habe ich in den 2000er Jahren, in den 90er Jahren nie erlebt, dass das stattgefunden hat. Das heißt, die Auseinandersetzung, die Reibung auch und auch die Aktualisierung, die ist ganz wichtig. Gleichzeitig merken wir auch, dass eine Neigung da ist, Druck der Straße zu folgen. Das heißt, relativ banale Dinge, groß aufzublasen, nur wenn sie mit Ausländern zu tun haben. Das heißt, passiert genau das, was bevor der Kodex ja warnt. Es findet eine Diskriminierung statt. Ich glaube heute, wenn Sie in die Zeitung schauen, die einzige, soweit ich es gesehen habe, die einzige kriminale Meldung im Lokalen, die auf Seite 1 des Lokalen steht, ist eine, dass sich beim Mittagkochen in irgendeinem Asylheim die Leute gestritten haben, während andere sehr spannende Geschichten aus deutschem Hintergrund sofort nach hinten verbannt werden. Das heißt also, es gibt schon eine Überhitzung, die Leute reagieren schon ängstlich in den Redaktionen, machen Dinge, die sie früher nicht gemacht hätten. Also es gibt da schon Grund, den Kodex zu verteidigen. Und natürlich wird das im Jahr 2017 angesichts der Wahlkämpfe erst recht der Fall sein.
Also Gelassenheit ist angesagt, Zeit nehmen und immer an den Pressekodex denken.
Vor allem an dieses Land denken. Es ist ein festes, stabiles Land und wie gesagt, man kauft vor Weihnachten so ein wie noch nie. Also die Händler gehen ja in Deutschland davon aus, dass der Dezember der kaufstärkste Monat aller Zeiten sein wird. Das ist ja ein Indikator dafür, wie es den Leuten wirklich geht. Und dieses Gefühlte, dass man sagt, also mir geht es zwar persönlich sehr gut, aber da draußen, das ist ja schlimm, das ist ja Unsinn. Schauen Sie doch mal heute in die Zeitung rein. Auch da ist der Zungenschlag aus meiner Sicht falsch. Man schreibt davon, dass Thüringen Potenzial hätte, Polizei noch weiter abzubauen. Das ist unsinnig. Offensichtlich ist es so, aus einer Studie herauskommen, dass Thüringen die beste Struktur der Polizei hat. Das heißt, dass wir deutlich über dem Durchschnitt in Deutschland Polizeipräsenz haben, auch Polizeiangestellte haben. Das heißt also, wir sind eigentlich den anderen voraus. Alle wollen erst noch welche einstellen. Wir sind eigentlich in einer besseren Situation. Das muss man den Leuten verbreiten, dass wir in einer relativ nicht ruhigen, aber doch überschaubaren Landschaft leben. Wir haben keine großen Ballungszentren, dadurch nicht die ganz großen, sag ich mal, Flächen, wo Kriminalität stattfindet. Wir haben noch tatsächlich ausreichend Polizisten. Also all das spricht ja eher für uns und wir sind nicht in der Lage, das Ganze vernünftig zu verkaufen. Die Leute haben ein subjektives Gefühl, es wird alles immer schlimmer, immer schlechter, obwohl objektiv das Gegenteil der Fall ist.
Hm. Wir müssen über Aleppo reden. Da ist ja jetzt am Wochenende über das Versagen der Weltgemeinschaft gesprochen worden. Gibt es die Weltgemeinschaft überhaupt? Da ist immer davon gesprochen, wir müssen doch was tun, wir, die Weltgemeinschaft. Das suggeriert ja, dass es eine fast homogene Weltgemeinschaft gibt. Die kann es doch nicht geben, oder?
Naja, wir hatten doch die Hoffnung mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und mit dem Ende des Kalten Krieges, dass die Welt deutlich besser wird, da wir uns über viele Dinge verständigen können. Der Rückfall, den wir in den letzten Jahren erlebt haben, ist natürlich bitter. Trotzdem bleibt das Ziel selbstverständlich, die Dinge friedlicher zu machen und wir haben ja alle Voraussetzungen dafür. Es gibt ja nicht wirklich unüberbrückbare Konflikte und Aleppo ist nur deswegen so aufgeladen, weil erstens Menschen unendlich darunter leiden. Das ist heutzutage sehr schnell im Fernsehen zu sehen und man hat auch das Gefühl, sag ich mal, da etwas tun zu müssen dagegen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass es ein ganz kalt kalkulierter Konflikt ist zwischen nicht den Assad und den Rebellen. Das ist nur eine vorgeschobene Geschichte. Der Hintergrund ist, es ist ein Stellvertreterkrieg. Es geht zwischen dem Westen, Russland, dem Iran und vor allem auch Saudi-Arabien, Katar und den anderen potenziellen Unruhestiftern. Und da spielen die Aleppo-Kinder nur eine ganz untergeordnete Rolle. Sie sind nur Teil des Propagandakrieges. Es ist offensichtlich so, der Westen hat verloren. Russland hat sich in diesen Krieg reingehangen und Assad sitzt fest im Sattel. Und deswegen das ganz laute Geschrei. Die Kinder an sich interessieren im Großen und Ganzen keinen, sonst hätte der Krieg nicht stattgefunden. Man hat eine falsche Einschätzung vorgenommen und dachte, man kann den Assad wegpusten. Nun ist die Rebellion in sich zusammengebrochen. Es ist ein sehr blutiger Bürgerkrieg daraus entstanden. Und der Westen muss jetzt zusehen, wie er mit diesem Fiasko leben muss. Obwohl, wie gesagt, Syrien strategisch nur eine Rolle spielt und wirtschaftlich keine Rolle spielt. Es sind ja keine großen Ölquellen oder andere Dinge, die da jemanden bewegt haben, sondern allenfalls die Lage Syriens, die geografische, ist wichtig. Also an dieser Stelle ein brutaler Krieg, der auf den Schultern von unzähligen wehrlosen Zivilisten ausgetragen wird.
Und die internationalen Konflikte werden uns erhalten bleiben, auch 2017. Ich habe immer noch ein bisschen die Befürchtung, dass es auch wieder finanzmäßig knallen wird. Das ist
ja
auch noch nicht
beendet. Die Blase wieder aufzu, das wissen wir dann erst, wenn sie knallt natürlich am Platz, weil natürlich das viele Geld, was auch in Europa in die Finanzmärkte reingepumpt worden ist, auf Dauer so nicht reingepumpt werden kann. Also an der Stelle leben wir sehr gefährlich. Wenn man die Sonntagsreden von 2008, 2009 glauben darf, stand die Welt vom kurz vor einer Katastrophe. Heute sind wir nicht viel besser dran, da haben Sie vollkommen recht, aber das hat noch nichts mit dem konkreten Leben noch bis jetzt zu tun.
Und das konkrete Leben geht weiter und Weihnachten steht vor der Tür. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen ein besinnliches, ein ruhiges Weihnachtsfest, einen schönen Jahreswechsel und wir hören uns dann am 16.01. wieder. Ich danke Ihnen für das gemeinsame Jahr.
Die Zuhörer auch zuhören an diesem Tag und ich wünsche Ihnen allen auch ein besinnliches Weihnachten und versuchen Sie mal einen Gang runterzuschalten, auch in der Betrachtung der Welt. So böse ist sie nun letztlich auch wieder nicht.
Sagt Sergei Lochthofen, ich danke Ihnen für das angenehme Jahr, für die schönen Plaudereien und bis nächstes Jahr. Tschüss.
Auf Wiedersehen.